Sportartikel waren gefragt und natürlich die Jogginghose. Ja? Also wir haben eine Jogginghose, ist nicht mal ein Sweatmaterial, sondern die ist so Single Jersey und die ist der Renner. Ja?
Ich überlege gerade, also was das über die Gesellschaft sagt. Alle bleiben zu Hause und die Jogginghosen sind ausverkauft. Karl Lagerfeld hat dann, glaube ich, mal gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich absoluter Wahnsinn. Ich habe bei 1200 Mitarbeitern 40 in der Verwaltung und ich glaube, du hast mir eingangs erzählt, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, so 2 oder 2,5 Leute machen bei euch Personal. Das ist eine Quote, die ich noch nie gehört. Dass 2 Personale auf 1200 Mitarbeiter kommen. Also krass. Das heißt ja wahrscheinlich auch, dass du alles, also du hast doch irgendwie alles gelernt, oder? Hand aufs Herz, du hast doch fast jeden Job in der Firma schon gemacht, oder?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Bonita Grupp. Sie erzählt uns, warum sie in Bolardingen aufgewachsen ist und bis heute nicht den Absprung geschafft hat, warum sie Trigema in der 4. Generation führen darf, warum der Affe wiederkommt und vor allem auch, warum Trigema nicht nur so erfolgreich in der Herstellung von T-Shirts und Co. ist, sondern auch einer der größten Betreiber von Outlets in Deutschland. Herzlich willkommen, Bonita.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Markus.
Sehr, sehr gerne. Kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Bonita Grupp, ich bin 35 Jahre alt und komme schon, wie du gesagt hast, aus Bolardingen. Das ist ein kleiner Ort auf der Schwäbischen Alb, denn dort ist seit 1919 unser Familienunternehmen Trigema, das heißt Trikotagen Gebrüder Meier, beheimatet. Und mein Bruder und ich dürfen dieses Unternehmen nun in 4. Generation seit Januar gemeinsam führen.
Oh Gott, der Name ist ja schon ein absoluter Wahnsinn. Das wusste ja nicht mal ich, bin ein großer Trigema-Fan. Das heißt, 4. Generation, damit erübrigt sich ja komplett meine Frage, ob ihr ein Unternehmerhaushalt seid. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ja, 4. Generation heißt also, dein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet 1919.
Ja, genau.
Und ihr habt immer schon Kleidung hergestellt.
Ja, wir haben, damals hat er, wie üblich in der Region, mit Unterwäsche angefangen. Das heißt, die schönen langen Unterhosen, die es damals immer noch gab, ja. Das war unser erstes Produkt, denn wir sind Wilker und Stricker. Das heißt, unser erster Produktionsschritt ist das Stricken, das Rundstricken der Stoffe. Und dadurch, haben wir dann weiterentwickelt über die Jahre. Also mein Vater hat dann, als er 69 in die Firma kam, das T-Shirt eingeführt.
69 meint 1969. Ja. Wow. Okay. Wahnsinn, wie lange das her ist. Das T-Shirt eingeführt. Und da muss ich mir das so vorstellen, so Bolardingen ist jetzt nicht die erste Stadt, die mir einfallen würde in Deutschland. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich irgendwie so 5.000 bis 10.000 Einwohner hat die Stadt, irgendwas in der Richtung. Ihr seid ja lokal denn sehr, sehr verbandelt und beheimatet. Wie groß ist Trigema?
Trigema hat 1200 Mitarbeiter. Wir haben 3 Produktionsstandorte, alle in Baden-Württemberg im Umkreis von 70 Kilometern von unserem Hauptwerk. Und im Hauptwerk produzieren wir vollstufig, das heißt vom Garn bis zum Fertigprodukt. Wir kaufen also nur das Baumwollgarn oder das Garn eben und verarbeiten daraus die Stoffe. Wir bleichen dann, färben, haben den Zuschnitt und dann eben die Konfektion. Da es schwierig ist, so viele Näherinnen und Näher an einem Standort zu finden, haben wir noch 2 weitere Produktionswerke. Aber wie gesagt, im Umkreis von 70 Kilometern, wo wir ausschließlich konfektionieren, also nähen.
Und das alles in Deutschland. Also da komme ich später noch drauf zurück. Ich verstehe bis heute nicht, wie ihr das schafft, quasi einen Standort so erfolgreich zu produzieren. Wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? Also ich sag mal, habt ihr auf dem Gelände gewohnt, bei dem Gelände? Wann hast du so unternehmerische Erfahrungen gesammelt? Wie bist du damit in also was sind deine Kindheitserinnerungen auch zu diesem ganzen Thema?
Die Firma war ich immer schon Teil auch meiner Kindheit. Ich muss auch sagen, der erste Gang, als mein Vater mich aus dem Krankenhaus geholt hat, meiner Mutter, war nicht ins Haus, sondern zunächst in die Firma. Aber ja, wir sind gegenüber der Firma aufgewachsen, aber das war auch so, also ich sag auch meine Großmutter, die Tochter des Gründers, hat ja auch noch bei uns auf dem Grundstück mitgewohnt und so war man immer eng verbandelt. Es ist ja auch, auf dem Land kennt man sich ja auch und ja, wir waren dann immer, auch als Kind haben wir oft in der Firma gespielt, kannten viele Mitarbeiter schon. Ich denke, das ist das, was ein Familienunternehmen auch ausmacht.
Also das heißt, ich glaube, ihr wohnt ja gegenüber von der Firma, ist das Haus, wo die Eltern gewohnt haben, also über die Straße rüber. Das heißt auch, dadurch, dass die Eltern ja viel gearbeitet haben, die Eltern waren immer eine Straßenlänge entfernt irgendwie. Und dann seid ihr da auch wirklich rüber und kennt damit auch von Anfang an, wie macht man T-Shirts, wie sind Produktionsprozesse, Einkauf, Verkauf. Und habt ihr wahrscheinlich dann auch irgendwie mal abkassiert oder habt ihr Kontakt mit Kunden gehabt? Also wie ging das los? Was sind so deine Kindheitserinnerungen an dieses ganze Thema?
Wir haben ja auch in ganz Deutschland Shops und die vor allem in Urlaubsregionen. Und wir haben ein Ferienhaus im Allgäu und da haben wir auch natürlich einen Shop in der Nähe. Und da kann ich mich noch gut erinnern, weil meine Mutter ist auch für die ganzen Shops zuständig deutschlandweit, dass ich da am Wochenende auch oft mit meinen Eltern war und mit meinem Vater hinter der Kasse stand und so natürlich auch schon die ersten Berührungspunkte zu den Kunden hatte, ja.
Das heißt, man konnte durchaus im Allgäu, konnte es passieren, dass ein Wolfgang Grupp persönlich abkassiert oder die Kinder oder die Frau?
Ja. Das war auch so. Also sonntags haben wir oft auch den Laden dann als Familie, sag ich mal, gemeinsam gewuppt, ja.
Das kann heute noch passieren?
Das kann auch immer noch passieren, ja. Also mein Vater ist auch am Wochenende immer noch oft bei uns im Laden unterwegs, ja.
Oh mein Gott, nicht, dass wir Pilgerfahrten in Allgäu auslösen mit diesem Podcast. Ja, was ja total witzig. Und dieses ganze Thema Herstellung, Produktion von Waren in Deutschland, was ihr in der vierten Generation macht. Bullerding relativ klein, ihr mit 1200 Mitarbeitern dabei. Das heißt, ihr habt ja erstmal, ihr habt Wettbewerbssituationen dort vor Ort, also auch andere sehr erfolgreiche Unternehmen aus der Textilbranche oder auch Automobilzulieferer. Und was ihr ja sehr, sehr wahrscheinlich braucht, sind eine ganze Menge Handwerker in Form von Näher, Näherinnen, oder? Also wie ist so ein 1200 Mitarbeiter, wie baut sich das ungefähr auf? Also wie viele Leute arbeiten ungefähr in welchen Bereichen?
Also knapp die Hälfte unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter sind Näherinnen und Näher. Ich muss sagen, der Nähberuf war eigentlich immer sehr, sag ich mal, bei den Frauen verortet in Deutschland. Seit wir aber die Flüchtlingskrise hatten, seit 2015, haben wir mittlerweile auch 10% Männer in diesem Bereich. Da viele der Geflüchteten gerade aus Syrien, weil Aleppo zum Beispiel eine große Textilregion war, sind viele Männer auch gekommen, die nähen können und die wurden uns dann aus ganz Deutschland vermittelt, was uns natürlich sehr gut, sehr stark geholfen hat, weil das einfach Fachkräfte sind, die wir so in Deutschland nicht mehr finden. Also es gab bis Ende der 80er auch bei uns in der Region oder bei uns im Ort sogar 26 Textilbetriebe mit knapp 3000 Mitarbeitern in der Textilindustrie. Mittlerweile sind es nur noch wir. Das heißt, das sind natürlich viele Fachkräfte, die nicht mehr da sind und wir bilden aus. Wir haben vier Ausbildungsberufe. Das ist einmal der Produktveredler, das ist also umgangssprachlich auch Färber genannt. Dann haben wir den einem Schritt davor noch den Produktionsmechaniker, das ist auch der Stricker, also wenn man die Stoffe strickt. Und dann natürlich vor allem ein großer Bereich sind Modenäherinnen und Modenäher, die dann auch den Schneider noch machen und dann eben noch kaufmännische Auszubildende. Und so haben wir 40 Auszubildende jedes Jahr. Aber wir können natürlich nicht dadurch, sage ich mal, die ganzen Qualifikationen, die wir benötigen, decken. Und gerade im Konfektionsbereich ist es so, wir lernen sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, weil es ist, viele können im privaten Bereich noch ein bisschen nähen und da ist so die Einstiegshürde nicht so hoch. Oder wir lernen auch komplett an und bieten dann zudem auch, weil wir über 40 Nationen haben, auch Deutschkurse an. Denn wir sagen auch oft, wenn jetzt zum Beispiel das Know-how schon da ist, weil man schon weiß, wie man näht, ist natürlich Deutsch jetzt nicht die hohe Barriere. Aber wir möchten ja auch, dass man sich langfristig unterhalten kann, sich wohlfühlt, sich integriert. Und da ist es natürlich wichtig, wenn bei uns ist natürlich weiterhin die Hauptsprache Deutsch im Unternehmen, ja.
Das heißt, Kurse, ich glaube, ihr guckt auch, wo die Leute wohnen. Ne? Ja. Ich meine, Bullerding hat ja jetzt aufgrund der Größe nicht 100.000 Wohnungen übrig. Ne? Also da müsst ihr euch in Summe kümmern, dass die Leute auch bei euch bleiben und lange bei euch bleiben.
Genau, das ist ja auch das Thema, also klar, im ländlichen Raum sind Wohnungen natürlich auch knapp. Mhm. Und es ist auch so, dadurch, dass wir im ländlichen Raum sind, sind die Verkehrsanbindungen ja nicht so gut. Das heißt, viele Personen, wenn die kommen, können ja auch nicht immer, haben vielleicht kein Auto oder keine Fahrgemeinschaft unbedingt, weil öffentliche Verkehrsmittel sind auch nicht so gut bestückt bei uns. Und da müssen wir auch immer gucken, wie finden wir da Möglichkeiten. Und da haben wir jetzt eben viele WGs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie auch vor Ort, wenn sie kommen, zunächst mal eine Unterkunft haben und sich dann langfristig eben was suchen können, auch in der Region.
Und ihr macht das ja, glaube ich, auch so, dass derjenige, der bei euch arbeitet, die Kinder quasi erwerben ja dieses Anrecht, zumindest sich für die Ausbildung zu bewerben und werden ganz oft auch angenommen, wenn dem nichts entgegensteht. Also es ist schon noch etwas, Ausbildung, eigene Fachkräfte quasi heranziehen, das ist euch in die Wiege gelegt. Das macht ihr schon immer so, seitdem du denken kannst, war das auch immer so. Das ist einfach ein Qualitätsversprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal den ersten Ausbildungsvertrag gefunden, als ich bei uns im Archiv war. Der war von 1920, ja. Und es ist echt schön, dass wir so lange schon ausbilden. Aber wir brauchen ja auch das Know-how vor Ort, ja. Und deshalb ist es ja auch wichtig, weil durch diese hohe Fertigungstiefe, die wir haben, also wir haben eine Wertschöpfung von 78%, müssen wir ja auch gucken, wie wir dieses Know-how langfristig auch bei uns im Unternehmen eben halten, ja.
Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, 50% der Leute sind ungefähr Näher oder Näherinnen. Was habt ihr noch? Was sind so die Bereiche, die wirklich viel Kapazität auch und Ressourcen bei euch verschlingen?
Gut, wir haben natürlich die Stoffherstellung noch. Die ist natürlich aufgrund der, ja, körperlichen Arbeit in dem Bereich auch natürlich, und dadurch, dass wir dort Dreischicht arbeiten, auch stark männlich geprägt. Aber sonst haben wir eigentlich 80% Frauen im Unternehmen. Wir haben natürlich noch einen Logistikbereich. Wir haben ja auch 44 Shops in ganz Deutschland. Das heißt, da haben wir auch 200 Verkäuferinnen und Verkäufer. Und
Dreischichtsystem arbeitet ihr dort?
Also in der Stoffherstellung,
rund um die Uhr?
Ja. Also an 5 Tagen die Woche.
Ja, aber trotzdem ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, da kommen wir nachher zu, warum könnt ihr in Deutschland produzieren und andere nicht? Ich glaube, das sind so auch die kleinen Kniffe, wo man sagt, okay, die Fabrik ist eh da, ne, so, also in 3 Schichten zu arbeiten, erhöht einfach die
aber
Arbeitszeit.
Aber in der Stoffherstellung nur, weil genau. Da ist es natürlich einfach auch dadurch, dass da sehr energieintensiv, also wir arbeiten ja noch sehr stark mit Dampf und deshalb müssen wir da auch gucken, wie wir da natürlich die Energie am effizientesten nutzen.
Sag mal, wie entsteht denn ein T-Shirt? Also ich habe jetzt verstanden, wenn ich schon höre Stoffherstellung, dann weiß ich zumindest, ihr kauft nicht irgendwas fertig ein und näht es dann zusammen, sondern scheinbar ist die Wertschöpfung ja bei euch sehr, sehr stark ausgeprägt. Wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Kannst du das mal, weil ich will unbedingt, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen quasi auch verstehen, wie entsteht ein T-Shirt, was ist eigentlich euer Job und was besetzt ihr da alles?
Also genau, wenn wir beim Beispiel T-Shirt bleiben, also wir machen ja auch Poloshirts, Sweatshirts, Nachtwäsche, Fleece, Unterwäsche, alles, was man eben aus diesem Rundstrickbereich machen kann. Elastische Stoffe, also wir verarbeiten elastische Stoffe. Wenn du jetzt ein Webhemd, was du jetzt aktuell nicht anhast, du hast einen Flachstrickpullover an, ja, das machen wir auch nicht.
Das haben Rundstrick. Die mir im Laden ganz anders verkauft. Die haben gesagt, das ist ein Kaschmirpullover.
Flachstrick, die Herstellungsweise. Dann gibt es ja natürlich Webhemden, machen wir auch nicht, das Weben, aber wir machen eben Stricken und da ist es so, wir kaufen das Garn und das Garn kommt, also die Baumwolle wächst ja nicht in Deutschland, das heißt, die kommt aus Griechenland oder der Türkei, wo teilweise auch die Spinner sitzen oder wir haben auch Spinner hier in Deutschland und Österreich, wo wir die Garne dann beziehen und dann stellen wir über 50 Stoffe selbst her, also es ist wie gesagt Single Jersey, Piqué, Merino-Wolle ist auch rund gestrickt teilweise, können wir auch verarbeiten.
Also landet Baumwolle bei euch in der Fabrik? Oder?
Also nein, als Garn.
Immer als Garn,
weil wir keine Spinner sind. Ja.
Und dann macht ihr daraus die verschiedenen Stoffe?
Genau, dann wird es im ersten Schritt gestrickt.
Ja.
Dann wird der Stoff nochmal auseinandergeschnitten, weil wir rundstricken. Und dann wird er im nächsten Schritt gebleicht, weil wenn du weiße Farbe hast zum Beispiel, musst du ja vorher bleichen, weil der Stoff ja noch so Reste drin hat. Dann wird gefärbt. Oder wenn du helle Farben hast, so bei dunklen Farben nicht, dann wird gefärbt und dann im nächsten Schritt eben der Stoff noch fixiert. Also du musst ja auch gucken, dass die Einlaufwerte stimmen, dass die Verarbeitung des Stoffs, dass es sich eben so dann am Ende die Handhabung so ist, wie sich der Kunde das wünscht. Und dann wird es im nächsten Schritt zugeschnitten. Das ist recht automatisch bei uns der Zuschnitt. Das kommt immer auf die Qualität drauf an, wie dick und dünn die ist. Also es gibt so bis zu 100 oder 200 Lagen, die dann übereinander kommen und dann eben automatisiert zugeschnitten werden. Und dann hat man die lauter Einzelteile von dem Shirt, also zum Beispiel dann die Schulter, Rücken, Vorderteil und so weiter. Und das wird dann im nächsten Schritt konfektioniert eben. Das heißt, die Einzelteile zusammengenäht, noch ein Etikett versehen, Knöpfe, sonstiges. Und dann im letzten Schritt wird es noch bei Bedarf eben bestickt oder bedruckt. Das machen wir auch noch in-house.
Aus wie vielen Teilen besteht ungefähr so ein T-Shirt? Also wie viele Teile müssen dann zusammengenäht werden? Ungefähr?
Also 10 Teile, ja.
Okay.
Ja, also kommt immer drauf an eben, ja.
Also auch ein ganz stark.
Du hast ja das Bündchen noch extra.
Genau. Und an den Ärmeln, am Kragen, genau. Okay, aber ist dann am Anfang auch ein starker chemischer Prozess oder wie ihr in Süddeutschland sagt, ein chemischer Prozess?
Ja.
Das ist ja schon auch relativ stark. Also müsst ihr auch, das sind ja ganz viele Produktionsprozesse. Inwieweit könnt ihr das automatisieren? Also KUKA-Roboter wäre jetzt ein bisschen groß für so ein T-Shirt, kann ich mir vorstellen. Ja. KI, Nähen, Zuschnitt, das ist, also bisher klang das alles sehr, sehr händisch und sehr hoher Aufwand. Ja. Kann man so eine Fabrik 5.0 bauen und könnte die nur die KI machen lassen?
Also das ist leider im Textilbereich noch nicht möglich. Es ist noch sehr, sehr viel Handarbeit drin. Natürlich in der Stoffherstellung gibt es natürlich viele Maschinen, die mittlerweile die Arbeit übernehmen. Da gibt es auch die Möglichkeit, was wir bald einführen werden, ist ein automatisiertes Farbmischansystem, weil da ist auch immer das Problem. Also bisher wird es noch vieles eben manuell. Ja, und da gibt es dann auch, je nachdem wie die Wetterlage ist, wie warm es ist, musst du auch immer wieder die Farbstoffe anpassen. Ja, also, aber da gibt es natürlich auch mittlerweile weitere Systeme. Nur dadurch, dass wir historisch gewachsen sind, müssen wir auch immer gucken, was wird wo wann erneuert und wo wann setzen wir mehr Digitalisierung ein. Im Stoffbereich geht es sozusagen schon. Also da ist nicht mehr ganz so manuell, aber beim Nähen eben nicht. Also was viele eben nicht wissen, ist, dass jede Naht, die man jetzt hier an seinem T-Shirt hat oder an der Jacke hat oder an der Hose, muss noch von Hand durch die Maschine geführt werden. Und damit ist es natürlich sehr aufwendig. Und das ist natürlich auch unser kostenintensiver Teil. Aber durch die Qualität, die wir dann am Ende liefern wollen, unseren Kunden, lohnt sich das allemal. Und wir arbeiten aber auch natürlich dran, dass wir hier noch mehr automatisieren können, denn wir finden einfach nicht die Fachkräfte mehr, die das machen können. Und damit haben wir natürlich so ein Bottleneck in der Produktion. Ja?
Also automatisierte gegen den den Fachkräftemangel eigentlich genau, auch, wie ja. wir fast
Also
alle.
Nicht, weil wir Mitarbeiter abbauen wollen, ja. sondern weil wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die eben gut nähen können, wollen wir für kompliziertere Nähschritte einsetzen und nicht, sage ich mal, die standardeinfachen wie so. Säumen oder, ja.
Dann habt ihr also den Prozess quasi vom Garn bis hin zum Verkauf. Wie verkauft ihr heute? Also was verkauft ihr und wie teilt sich dieser Verkauf in etwa auf? Oder welche Kanäle verkauft ihr heute?
Also unseren ganzen Sport- und Freizeitbekleidungsbereich verkaufen wir eben zum einen über unsere Shops. Das sind eben 44 in ganz Deutschland. Das macht circa 40% unseres Umsatzes aus. Weitere 40% über unseren Online-Vertrieb. Das ist zum einen unser eigener Online-Shop sowie große Online-Partner.
Amazon,
eBay, Otto, oder? Genau, eBay. Und dann haben wir noch 20% Corporate Wear, nennen wir das, wo wir einfach Berufsbekleidung auch herstellen. Also sei es von der kleinen Zahnarztpraxis oder Massagepraxis bis hin zum großen Industriebetrieb oder auch staatliche Stellen, wo wir eben dann auch Bekleidung liefern. Ja.
Das ist
personalisiert
spannend.
Mit Druckstick machen wir auch alles bei uns fort.
Das wusste ich gar nicht. Das heißt also, alle, die für ihre Firma wirklich cooles Merch haben wollen, ab einer gewissen Größenordnung natürlich, die sind auch Kunden von euch.
Ja.
Das ist...
Okay. Also zum einen ja, Merchartikel, aber auch natürlich die klassische Arbeitsbekleidung, die dann die Mitarbeiter anhaben.
Werbung.
Als Unternehmer fragt man sich oft, wie man den Wert seines Unternehmens maximieren kann oder auch wann der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf ist oder wie und wo du den idealen Käufer findest. In diesen Fällen braucht es unbedingt Profis und hier können wir Carsquare als eine der führenden M&A-Beratungen mit 12 Standorten in den USA und Europa als deinen Partner für Unternehmensverkäufe und Übernahmen empfehlen. Carsquare selbst wurde vor mehr als 25 Jahren in Hamburg gegründet und heute arbeiten dort 180 erfahrene Experten und Expertinnen, darunter auch Mark Miller, einer der Gründer und Partner von Carsquare. Mark Miller kennt ihr bereits aus der Mittelstars Folge Nummer 2 und er hat viele Unternehmer und Unternehmerinnen wie Sabrina Spielberger von Digidip oder auch die Gründer von Stylink erfolgreich durch ihren Exit begleitet. Und jetzt hast du die Chance, live von seinem Wissen zu profitieren. Gemeinsam mit weiteren Carsquare-Partnern und Partnerinnen zeigt er in M&A-Seminaren, wie du dein Unternehmen bewertest, den besten Käufer findest und den optimalen Kaufpreis verhandelst. Praxisnah und direkt anwendbar lernst du alles, was du für einen erfolgreichen Deal brauchst, vom ersten Gespräch bis zum Vertragsabschluss. Die Seminare finden in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und auch Stuttgart statt. Und mit dem Code MITTELSTARS sicherst du dir 20% Rabatt auf jedes Seminar. Mit Carsquare lernst du, wie du dein Unternehmen erfolgreich bewertest und verkaufst. Melde dich jetzt an und profitiere von unserem 20% Rabattcode MITTELSTARS. Alle Infos und Links erhältst du in den Shownotes. Wir wünschen dir maximalen Erfolg und viel Spaß auf den Carsquare-Seminaren.
Werbung Ende.
Dann seid ihr überaus erfolgreich online. Also 40% online hört sich extrem gut an, finde ich. Von der Produktpalette. Ich kenne noch so aus meinen Kindheitstagen Fußballverein, da gab es ganze Trigema-Trikotsätze. Das ist wirklich so, würde ich sagen, das, wo ich als erstes mit in Berührung gekommen bin. Was für eine Produktpalette stellt ihr heute her?
Diese Fußballtrikots haben wir nie selbst hergestellt.
Ah.
Wir waren nur die Werbung vorne drauf. Ja, das kam auch nicht immer ganz so gut an bei unseren textilen Partnern, dass wir dann als Textiler auch vorne die Werbung drauf hatten. Aber selber haben wir das gar nicht hergestellt, weil das sind Stoffe, die wir so gar nicht herstellen. Ja. Und wir können ja zum Beispiel auch die Schuhe und das alles nicht herstellen. Deshalb.
Ihr seid quasi sehr nah am Naturstoff dran. Natürlich habt ihr auch Gemische und Co., aber so ganz viel quasi Kunststoff und Co., so künstliche Stoffe, da seid ihr nicht.
Also haben wir natürlich auch, weil die Kunden auch danach fragen. Also deshalb haben wir natürlich auch recyceltes Polyestergarn im Einsatz. Aber wir haben viel Baumwolle auch im Einsatz und was wir auch haben seit 2006 ist das erste kompostierbare Shirt, haben wir auf den Markt gebracht. Das haben wir zusammen mit der Uni Hamburg, EPA-Institut, entwickelt. Da ist natürlich auch nochmal der Färbeprozess und alles sehr nachhaltig. Genau, und haben auch Bio-Baumwollprodukte natürlich viel im Einsatz. Haben das erste, waren eine der ersten, die jetzt vor einem knappen Jahr ein T-Shirt aus 100% recycelter Baumwolle auf den Markt gebracht haben. Da gibt es Unterschiede. Es gibt das mechanische recycelte Baumwollgarn und das chemisch recycelte. Wir haben jetzt mal Versuche eben gestartet oder haben das auf den Markt gebracht mit dem mechanisch recycelten Garn. Da ist es nur so, dieses T-Shirt kann jetzt leider nicht nochmal wieder recycelt werden, weil dann die Fasern einfach zu kurz wären. Ja.
Und in dieser ganzen, also wie ihr verkauft, das heißt aber, ich bekomme von euch Hosen, T-Shirts, Jacken.
Also Hosen, nicht, also Hosen, ja, Jogginghosen zum Beispiel oder Schlafanzughosen, aber wir können jetzt nicht die klassische Chino-Hose machen, weil es ein anderer Stoff ist, andere Herstellungsweise. Aber ja, wir haben ganz viele Oberteile eben auch im Freizeitbereich, ja.
Und jetzt hast du die Outlets gerade schon angesprochen. 44 Stück habe ich mir gemerkt, wusste ich nicht. Ich war irgendwann mal so in Süddeutschland und bin mal über eins quasi gestolpert. Dann habe ich erfahren von Leuten, die dort gewohnt haben, dass ihr relativ viel davon in Süddeutschland habt. Aber ich glaube, die verteilen sich über ganz Deutschland,
ja,
oder? Wo finde ich eure Outlets?
Also vor allem in Urlaubsgebieten und an Autobahnen. Also wir sind oben an der Nordsee, Ostsee, Büsum, St. Peter-Ording, Norden, kurz vor Norderney, Timmendorfer Strand. Dann natürlich auch in Urlaubsgebieten in Süddeutschland, also Schwarzwald, bei uns in der Region, in Bayern natürlich überall vertreten, Garmisch und so weiter, aber sind dann, oder Bayerischer Wald, aber und dann an starken Autobahnen, Kreuzen zum Beispiel. Und mittlerweile ist unser letzter Standort ist in Leipzig dazugekommen. Also ich muss sagen, ja, in den sozusagen neuen Bundesländern sind wir nicht so stark vertreten, aber ja.
Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Teil trotzdem der Diversifizierungsstrategie. Das sind ja eure Outlets, also eure Grundstücke habt ihr gebaut mit allem drum und dran. Und da sitzen ja aber nicht nur Trigema-Outlets, sondern da sind ja auch andere als quasi ganz klassische Mieter an diesen Outlets. Wen finde ich da noch? Also was gibt es da welche, die sich dauerhaft oder sehr die Nähe zu euch suchen?
Also genau, also circa also 23 sind selbst gebaut. Ja, bei anderen sind wir natürlich auch in Miete. Und da haben wir so Mieter, die wir, mit denen wir immer schon zusammenarbeiten, wo wir sagen, okay, das ergänzt sich einfach auch von der Produktpalette. Wenn die Kunden zu uns kommen, finden sie da auch was, wie jetzt zum Beispiel Mac Jeans oder Lindt-Schokolade. Das sind langjährige Mieter oder teilweise haben wir Bettwäschenanbieter genau dabei, dass man einfach so ein rundes Portfolio auch findet vor Ort.
Und die betreiben dort alle Outlets?
Ja.
Ne, das ist quasi nicht der Kernshop, sondern es ist immer irgendwie so ein Outlet. Ich würde sagen, das macht euch denn zu einem der größeren Outlet-Betreiber in Deutschland. Wusste ich jetzt persönlich nicht, finde ich total spannend.
Ja, es ist so ein Nebenbereich, der so mitgekommen ist. Ja, wir haben auch zum Beispiel bei uns noch an den Hauptwerken, an unseren Produktionswerken haben wir auch noch Tankstellen. Ja, also wir haben auch noch 3 Tankstellen, die wir betreiben. Also es läuft immer so einiges mit, ja.
Wahnsinn. Also wenn ich mal wieder in Kempten im Urlaub bin, dann werde ich dir vorher eine WhatsApp schreiben und werde fragen, ob ich das Glück habe, von Herrn Grupp oder von dir persönlich abkassiert zu werden. Das werde ich definitiv machen. Sage mal, das ganze Affenthema war ja jetzt wieder in den Medien. So, man kennt Trigema immer über diese Affenwerbung, die muss irgendwann so rund um die 90er, muss es die gegeben haben. Und jetzt ist der Affe zurück. Was hat es damit auf sich?
Also zurück ist vielleicht falsch. Er war die ganze Zeit seit Anfang der 90er immer präsent online, also im Fernsehen. Also zunächst eben als echter Affe und später dann jetzt im Übergang jetzt CGI-Affe. Aber durch die KI-Fortschritte konnten wir ihm jetzt eben noch mal ein bisschen weiteres Leben geben, als nur Nachrichtensprecher zu sein. Denn er ist jetzt mittlerweile unser KI-Influencer. Und da konnten wir es natürlich durch das ganze Prompten von AI-Bildern und jetzt mittlerweile langsam auch Videos, können wir da jetzt natürlich ganz viel rausholen. Und Charlie kann sich noch in viel weiteren Situationen zeigen und natürlich die Mode besser präsentieren.
Das ist nicht ganz unspannend. Ich stelle mir ja die Frage, ein Unternehmen, was über 100 Jahre alt ist, ne, oder 105 Jahre aktuell, wie macht ihr generell Werbung? Also ich meine, du bist jetzt auch quasi nächste Generation. Ja, den Affen, den habt ihr schon seit den 90ern. Finde ich auch gut, dass ihr ihn nicht wieder rausgeholt habt, habe ich gerade gelernt, sondern dass ihr den immer noch benutzt. Aber wo siehst du denn auch in der Zukunft für euch die Kanäle, die du gerne weiter vorantreiben willst? Weil ich sag mal, Standort Deutschland ist schon klar, aber ihr könnt jetzt ja nicht für 100 Millionen TV-Werbung jedes Jahr machen. Das lassen ja die Umsätze auch nicht zu. In welchen Kanälen treibt ihr euch sehr erfolgreich rum? Oder glaubst du auch, da werdet ihr in Zukunft etwas präsenter sein?
Also was wir natürlich stark ausgebaut haben in den letzten Jahren, ist natürlich der Social-Media-Bereich. Da sind wir also klassisch auf Facebook natürlich schon lange präsent, Instagram, aber auch seit 2 Jahren jetzt auf TikTok. Und da können wir einfach, was wir da vor allem zeigen können, ist, wie unser Produkt hergestellt wird, wie es vor Ort bei uns aussieht. Da haben wir auch zum Glück ein sehr gutes Inhouse-Team, das die ganzen Videos dreht, aber natürlich auch sehr viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne zeigen, was sie tagtäglich machen. Und dadurch können wir einfach nochmal die Wertigkeit des Produkts zeigen und einfach auch die Menschen, die dahinter stehen. Und ich glaube, das kommt ganz gut bei unseren Followern an, denn wir wissen, wir sind jetzt vielleicht nicht die modische Marke, wollen wir auch nicht sein, aber wir wollen die Marke sein, die einfach Qualität und Wertigkeit liefert. Und das können wir natürlich über Social Media ganz anders präsentieren und das nutzen wir natürlich auch für uns. LinkedIn ist natürlich auch wichtig, gerade im B2B-Bereich auch.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass ich euch verstärkt und sehr, sehr viel und ich das ist auch unsere Erfahrung, auch mit dem Mittelstars-Podcast und allem, die Mitarbeiter müssen das mitgehen wollen. Ja, also hier auch Pops an den Konstantin Buschmann vom Brabus, der hat zu mir gesagt, Markus, du wirst dich die ersten 3 Jahre so hart zum Affen machen. Deine Mitarbeiter werden nicht auslachen, ja, deine Partner werden nicht auslachen, du wirst viel Spott und Häme ernten, aber du wirst sehen, irgendwann, das ist wirklich da resilient zu sein, da auch wirklich am Ball zu bleiben, man wird da irgendwie jeden Tag besser und wir merken auch, die Mitarbeiter leben das komplett mit und ich glaube, da habt ihr habt schon immer eine große Fanbase gefühlt bei euren Mitarbeitern gehabt und deswegen glaube ich auch, ist es total, könnt ihr das super machen, da gehen die Mitarbeiter ja auf jeden Fall mit. Ich finde das ja eher das sehr, sehr wahnsinnig, wie da jetzt auch der Generationswechsel ja quasi aktuell vollzogen wird. Soweit ich das weiß und recherchieren konnte, ihr seid aktuell die beiden Geschwister, du und dein Bruder Wolfgang, die Mama ist noch dabei und auch der Papa.
Ja.
Und jetzt seid ihr gerade mitten in diesem Prozess. Ihr habt, glaube ich, auch schon vorher in dem Unternehmen gearbeitet. Wie muss man sich sowas vorstellen bei einem Unternehmen in der vierten Generation und auch bei einem, den ich zumindest in der Wahrnehmung, einem sehr, sehr starken, präsenten Vater, der ja wirklich jeden Morgen aufsteht für diese Firma und abends dafür ins Bett geht. Also der ist ja auch quasi schon mit, den bringt man sehr stark mit Trigema auch in Verbindung. Wie läuft denn sowas? Also was macht ihr heute als Kinder und wie funktioniert so eine Übergabe? Was machen auch eure Eltern denn in Zukunft? Wie gehen die raus und was machen die überhaupt noch?
Ja, also mein Vater hat ja nach 54 Jahren Anfang des Jahres übergeben. Das war aber auch von ihm so vorgesehen, also so ein Zeitplan. Wir hatten so 2 Jahre Zeit, um natürlich die ganzen rechtlichen Themen auch zu klären. Aber dadurch, dass wir ja, das war ja auch, deshalb sind mein Bruder und ich ja nach dem Studium auch schon recht früh ins Unternehmen, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, einfach mit ihm zusammenzuarbeiten und auch von ihm zu lernen. Und da hatten wir ja, sage ich mal, jetzt insgesamt 10 Jahre Zeit, wo wir zusammenarbeiten konnten. Und meinem Vater war es auch immer schon wichtig, klar, er war das Gesicht nach außen und hatte damals auch die alleinige Geschäftsführung und Inhaberschaft der Firma. Aber er hat immer mit uns im Team entschieden. Also alle wichtigen Entscheidungen sind vorab von uns intern besprochen worden und er musste sie natürlich tragen, ja. Aber, und das hat er jetzt eben auf meinen Bruder und mich und meine Mutter übergeben. Meine Mutter ist ja auch schon seit über 35 Jahren in der Firma. Wir machen das, ich sage jetzt, wir sind so ein Dreierteam, ja. Wir besprechen uns auch jede Woche und sind sehr eng. Und ich finde es auch schön, dass man die Familien im Hintergrund hat. Da kann man sich eben auch gut abstimmen. Man weiß, es ist jemand da. Und wir sind ja sehr eng gestrickt. Wir arbeiten alle im Großraumbüro, wir sitzen alle im Großraumbüro, das heißt, jeder sieht jeden, wir arbeiten ganz eng auch mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und da sind die Wege kurz und innerhalb der Familie sind sie auch kurz, ja, und ich glaube, das macht es auch aus, weil es ist so vielseitig, was es jetzt gibt für Themen, um die wir uns kümmern müssen, sei es Online-Vertrieb, Social Media, Energiethemen, ja, es kommt immer wieder was Neues, Fachkräftemangel, sonstige Themen, also ja, da ist es gut, sag ich mal, so ein enges Team zu haben.
Ihr hattet ja auch, glaube ich, eine sehr, sehr heiße Zeit während Corona, ne? Also man darf es nicht vergessen, du erzählst es so, 1200-Mann-Betrieb, das heißt, 1200-Mann-Betrieb, darf man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ein Betrieb mit 1200 Mitarbeitern. Das muss ja alles organisiert werden. Und du hast gerade schon angesprochen, auch so, wo kauft man Energie ein? Was ist, wenn das Gas aus der Ukraine nicht mehr kommt und Co.? Ich glaube, spätestens zu Corona hattet ihr eine sehr herausfordernde Situation auch für die ganze Familie, oder? Also da sind ein paar Themen aufgeploppt. Wie habt ihr das hinbekommen, auch in dieser Konstellation? Dein Vater war ja damals noch ein bisschen mehr eingebunden als heute und ihr wart so eigentlich schon im Übernahmemodus so langsam und habt geguckt und auf einmal standen da so ein paar schwarze Schwäne vor der Tür. Wie habt ihr das hinbekommen damals?
Also wir haben 2019 noch unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Ja, das hat auch sehr viel Vorlaufzeit benötigt und zum Glück war das noch im Oktober 19. Ein paar Monate später wäre es ja nicht mehr gegangen. Und dann, sage ich mal, 2020, ja, seitdem, sage ich mal, befinden wir uns so ein bisschen so im Dauerfeuerlöschmodus so ein bisschen. Also ich glaube, das geht ja vielen so, ja, dass man seitdem halt diverse Krisen durchlebt hat, die es davor nicht gab. Und es war ja zunächst Corona und da konnten wir uns nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe meinem Vater gesagt, du Papa, das sieht aus, wie wenn die Läden jetzt bald zugemacht werden würden. Ja, ich meine, die machen ja knapp die Hälfte unseres Umsatzes aus. Und dann hat er gesagt, nee, das kann nicht sein, das kann nicht, also das wird nicht kommen. Und dann, ja, 18. März, es war da. Und dann haben wir einfach gesagt, was machen wir jetzt? Wir hatten schon Anfragen für so Stoffmasken. Ich weiß noch, mein Bruder hat damals auch den B2B-Bereich geleitet und der hatte dann schon so Kliniken da, die dann hier so Mäntel haben machen lassen, so Kittel und dann noch diese Masken und das sah alles so ein bisschen unheimlich aus und war ja auch gar nicht unser Metier, ja. Also wir haben ja nie für den medizinischen Bereich so in dem Bereich hergestellt. Dann haben wir nur gesagt, geben Sie uns mal so eine Papiermaske, wir gucken mal, was wir da stoffmäßig nachmachen können, weil die haben gesagt, sie kriegen nichts, ja. Mhm. Und es ist also wirklich so sehr eilig, dass da was kommt. Und dann haben wir uns getestet. Wir wussten am Anfang auch gar nicht, dieser Draht, der oben drin ist. Ja. In der Papiermaske ist das so ein Draht, wie wenn man so Gefrierbeutel kauft, ist das dieser Draht oben drin. Und dann hatten wir keine Ahnung, lässt er sich waschen? Ja? Wie verhält er sich im Stoff? Wie lange kann man den tragen? Und dann haben wir gesagt, okay, die ersten 1000 Masken wurden bestellt. Dann habe ich zu unserer Produktionsleitung gesagt, das machen wir mal 3000. Dann nehmen wir ein Bild auf, nehmen sie online und gucken einfach. Weil ich habe gesagt, wir hatten ja keine Wahl. Also ich weiß nicht, ich bin mit meinem E-Commerce-Marketing-Team zusammengesessen, habe gesagt, also Läden zu. Wir wissen nicht, wer kauft jetzt überhaupt noch textile Teile, weil wir wissen immer, sobald gespart wird, ist das textile Teil das, was man als erstes von der Liste streicht. Und vor allem, wenn ich sage, jeder sitzt zu Hause, kann ich rausgehen. Ob ich da jetzt meine alte Gammel-Jogginghose anhabe oder nicht, ist ja dann auch egal. Ich konnte mir also nicht vorstellen, dass jetzt Bedarf ist, dass Leute unsere Produkte großartig kaufen. Das heißt, wir haben natürlich gleich Marketing alles recht stark runtergefahren. Mhm. Ich habe gesagt, wir nehmen die Maske online. Also mal gucken, vielleicht verkaufen wir ein paar, besser als nichts. Dann habe ich das abends meiner Familie beim Essen erzählt und dann ist sie, am nächsten Tag waren schon 1000 Bestellungen da. Ja? Und dann ging es einfach nur rund.
Und 1000 Bestellungen sind nicht 1000 Masken. Es waren 1000 Bestellungen da,
ja,
mit
online,
Hunderten,
ja,
oder Tausenden Masken.
Ja, weil wir die Masken eben nur über uns direkt oder über unseren Online-Shop verkauft haben. Und ja, und dann ging es rund. Und dann haben wir die Produktion innerhalb von 48 Stunden auf Maskenherstellung umgestellt, also 80% der Produktion. Weil wir haben ja parallel, kam plötzlich das auf, also wir haben noch nie so viel Nachtwäsche verkauft wie in dem Zeitraum, weil jeder plötzlich zu Hause war. Sportartikel waren gefragt und natürlich die Jogginghose. Ja? Also wir haben eine Jogginghose, ist nicht mal ein Sweatmaterial, sondern die ist so Single-Jersey. Und die ist der Renner. Ja?
Ich überlege gerade,
also
was das über die Gesellschaft sagt. Alle bleiben zu Hause und die Jogginghosen sind ausverkauft. Karl Lagerfeld hat dann, glaube ich, mal gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Herzlichen Glückwunsch.
Also das hätten wir nie gedacht. Ja, und ich weiß auch noch, Nachtwäsche, sondern auch so lustig, weil... Also mein Vater kommt natürlich aus dem Offline-Bereich, aber er hat natürlich immer schon gesagt, online müssen wir stärken und so weiter. Und dann hatten wir das Problem, wir hatten dann so, also Nachtwäsche hat oft so einen Druck drauf und irgendwann waren die Stoffe, weil wir die nicht selber bedrucken können, waren dann halt irgendwann aufgebraucht. Und dann hat er gemeint, er schneidet jetzt noch alte Stoffe auf, ja, weil Nachtwäsche ist ja gefragt. Und dann haben wir diese, dann hat er immer gesagt, ja, also er hat jetzt von dem Stoff, das hat jetzt noch 30 Stück gegeben und von dem Stoff noch so viel und das können wir jetzt ja online verkaufen. Dann habe ich gesagt, Papa, wir brauchen Bilder dafür, ja. Dann hat er gesagt, ah, oh, wenn der Kunde, wenn der einen dunkelblauen Schlafanzug möchte, ach, ob der jetzt gepunktet oder kariert ist, ist egal, der möchte einen dunkelblauen Schlafanzug. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann darfst du nicht mit dem Kunden unterhalten und ihm erklären, wie der Schlafanzug aussieht, den wir ihm de facto liefern. Ja.
Ist ja ein spannendes Gespräch geworden, bin ich mir ganz sicher. Du, haben Sie sich mal nicht so, jetzt nehmen Sie den Schlafanzug, blau ist doch blau.
Ja, aber da ist immer so, ja, aber das kann man doch dem Kunden dann einfach liefern und erklären. Ich so, Papa, die Kunden kaufen so, wie sie es abgebildet sehen. Ja? Für mich war dann immer die Abwägung, lohnt sich jetzt ein Bild zu machen oder nicht?
Krass. Also ganze Produktion umgebaut. Ich glaube, ihr habt zum Schluss 350.000 Masken
in der Woche.
Woche hergestellt.
Ja, also wir haben 2,5 Millionen insgesamt in dem Zeitraum hergestellt, ja.
Wow.
Und ich weiß noch, wir hatten auch im, also mein Bruder macht ja viel produktionsmäßig auch und da hat er dann so riesen Screens, hatten wir dann aufgebaut, wo wir dann immer gesehen haben, wie viele Masken wir jetzt produziert haben. Und ich weiß, ich war selbst in der Produktion, weil wir mitgeholfen haben, auch teilweise nach Geschäftsschluss. Und da war ich bei 1,5 Millionen, als diese Zahl aufgeflammt ist, war ich auch in der Produktion und hat man gemerkt, wie jeder so gejubelt hat und happy war, ja.
Und dann kam ja aber nicht nur Corona, ja, was ihr ja ganz gut dann quasi für euch gemeistert habt und da ja auch viel unterstützt habt, weil es gab ja wirklich eine Zeit lang gar keine Masken mehr. Wir haben ja Krankenhäuser und Co., alle mussten irgendwas machen. Aber dann kam ja schon das nächste Thema auch, dann kam ja relativ zeitnah Ukraine-Krise, Krieg. Nun weiß ich nicht, was euer Hauptmedium ist, was ihr dort verwendet. Wahrscheinlich so Gas oder Öl oder eben irgendwie Fernwärme habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht direkt einen Berg im Burla-Ding. Auch das sind ja richtig, richtig große Themen, um die ihr euch kümmern müsst. Kann man so etwas überhaupt Herr werden in der Dimension?
Also es kam natürlich, das hatten wir nicht erwartet natürlich dann so schnell. Wir sind sehr stark gasabhängig, also wir haben eine Gasturbine, produzieren unseren eigenen Strom dadurch. Und dadurch waren wir natürlich, also ich hatte dann auch auf meinem Handy diese Gaspreis-App, damit man das immer tracken konnte, weil wir wussten natürlich, es war so, zum Glück, wir haben noch einen klassischen Betriebsurlaub und die Sommerferien sind ja in Baden-Württemberg immer ein bisschen später, also in dem August, als die Preise so hoch waren, war zum Glück die Produktion bei uns sowieso schon zu. Ja, das heißt, da konnten wir so ein bisschen aussetzen, aber es war natürlich schon, es gab Monate, da hat sich die Stoffproduktion eigentlich nicht wirklich gelohnt. Aber wir wussten, das ist unser erster Produktionsschritt und wir hätten jetzt auch die Stoffe nicht woanders zukaufen können, weil jeder hatte ja dieses Thema, weil wir einfach noch sehr energieintensiv sind in dem Bereich. Und dann haben wir aber, was wir haben, ist, wir haben ein sehr gutes Team vor Ort und haben dann einfach recht schnell geguckt, wie können wir einsparen. Das war natürlich klar, kommt die Krise, kann man natürlich gewisse Dinge schneller umsetzen. Das haben wir immer auch gemerkt. Ja. Ja, also wenn der Druck von außen da ist, dann müssen wir natürlich in-house performen. Wussten dann auch, okay, haben dann festgestellt, als Beispiel Türkis können wir jetzt nicht färben. Also können schon, aber das braucht nochmal ein weiteres Färbebad, was natürlich energieintensiv ist. Also haben wir viele Produkte, die wir in Türkis hergestellt haben, durch Hellblau ersetzt, weil wir gedacht haben, okay, das passt dann vielleicht auch. Ja. Es gab gewisse Farben, die wir dann einfach aus dem Sortiment genommen haben. Wir wussten auch, dass gewisse Polyestermischungen zum Beispiel energieintensiver sind, die haben wir dann auch reduziert und konnten so gegenreagieren, konnten auch nochmal die Prozesse eben angucken und konnten so nochmal in der Stoffherstellung knapp 30% einsparen. Und es gab natürlich dann auch so Sachen wie, okay, muss der Weihnachtsbaum jetzt wirklich den ganzen Tag brennen oder kann man, also man hat alles hinterfragt. Ja?
Das ist
und
sehr
ich
glaub, mittelständisch.
Das ist, ja, und das ist, das war auch wichtig und die Mitarbeiter kamen auch mit Ideen und so und das haben wir dann schon gut durch durchgestanden, die Zeit, ja.
Und habt das aber auch die letzten Jahre quasi so aufgebaut, dass ihr jetzt ein bisschen besser aufgestellt seid.
Genau, ein bisschen diversifizierter natürlich, was davor nicht war. Also wir können über, sage ich mal, Solarenergie können wir, wir haben jetzt alle Flächen, die möglich waren, noch weiter ausgebaut, aber wir sind sehr energieintensiv und wir können eigentlich nur ca. 30% unseres Energiebedarfs mit Solar decken, aber haben jetzt eben noch weiter, also wir mussten leider wieder auf Öl ausweichen und sind da eben noch dran, auch mit Energieberatern, was wir da machen, aber sind wir auf einem guten Weg, ja.
Ja, ich glaube, der Vorteil bei euch ist auch, wenn ich so höre, dass ihr bei einer Produktion quasi rund um die Uhr arbeitet, da ist natürlich Solar mit einem gewissen Speichervolumen trotzdem was Tolles, ne? Also wir überlegen ja auch die ganze Zeit, für einen klassischen Bürobetrieb ist es schon okay, weil du hast natürlich auch, mitten am Tag scheint die Sonne, du verbrauchst relativ viel selber, aber eigentlich ist das ja, wenn du rund um die Uhr abnehmen kannst, gute Speichermedien hast, dann habt ihr schon eine ganze Menge davon, also auch weil Solar ja heute relativ günstig ist, diese Einheiten zu kaufen, diese Platten. Von daher glaube ich, ist das echt ein guter Weg. Aber ja, ihr kommt halt irgendwie nicht in die komplette Unabhängigkeit, weil es gibt eben kein Fernkraftwerk oder irgendwas, sondern eine Fernwärme, die ihr einfach nur anschließen könnt. Und deswegen staune ich auch, wie ihr es schafft, in Deutschland zu überstehen. Also das ist ja, alle gehen raus aus Deutschland, Textilunternehmen oder Textilindustrie, höre ich von ganz vielen Städten, die ja mal fast nur daraus bestanden haben und in den letzten 50, 60 Jahren ja auch dementsprechend dort geschrumpft sind. Ich sehe ganz viel in Thüringen, ganz viele leere Fabriken und Co. Wieso schafft ihr das, in Deutschland trotzdem erfolgreich zu sein? Also ihr seid ja trotzdem, ihr habt ja nicht Hugo Boss Preise oder ihr seid ja auch keine Brand, also ist ja eigentlich komplett anders. Eine Prada und eine Gucci produzieren nicht in Deutschland. Ich würde jetzt mal schätzen, die produzieren ganz, ganz oft auch in Ländern, wo es günstiger ist als in Deutschland. Das heißt, ihr habt erstmal höhere Produktionskosten, aber auf der anderen Seite auch im Verkauf, so ein T-Shirt bei euch kostet wahrscheinlich 20, 25 Euro, ist es ja jetzt auch nicht so, dass die Marge da unglaublich hoch wäre. Wie bekommt ihr das hin? Also ist dann ein ganz großer und wichtiger Teil auch, dass ihr viel Anlagevermögen habt, dass ihr quasi auch Werte aufgebaut habt in den letzten 100 Jahren und euch darauf verlassen könnt? Oder ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr die Marke komplett ownt. Also ich kann ja nicht zu Idealo gehen und sagen, gib mir mal das günstigste Trigema-Shirt, ja. Das wird schwer. Was glaubst du, ist da eins der wesentlichen Geheimnisse, warum es euch Mittelständler so gut schlagt?
Also ich muss sagen, ja, mein Vater hat natürlich, sage ich mal, anders als, sage ich mal, üblich in der Branche, sehr gut gewirtschaftet natürlich. Es ist ja auch seine Lebensleistung, dass er, während alle anderen, sage ich mal, während es kaum noch jemanden gibt, das, sage ich mal, so über 50 Jahre weitergeführt hat und weiter ausgebaut hat. Aber wir haben natürlich zum einen die Marke, die hat er ja damals auch eingeführt, ja, weil ohne Marke bist du heutzutage austauschbar.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch das Ganze, also wie gesagt, die Wertschöpfung bei uns im Haus. Wir versuchen so viel wie möglich selbst zu machen. Das heißt, wir können auch sehr flexibel einfach produzieren und uns den Marktgegebenheiten anpassen. Wir haben damals zum Beispiel während Corona haben wir dann gleich gesagt, okay, wir stellen jetzt gleich mal noch ein paar Produktionsteile, werden wir nicht produzieren, weil wir wussten, okay, ein paar Kollektionsteile, weil wir wussten, okay, es ändert sich einfach und dann konnten wir uns einfach anpassen, konnten, wie gesagt, kurzfristig noch Schlafanzüge reinnehmen und dafür vielleicht andere Artikel wie Poloshirts, die liefen nicht ganz so gut natürlich während der Homeoffice-Phase, konnten wir da reduzieren, da konnten wir uns sehr stark eben den Kunden anpassen und den Wünschen. Und das ist halt auch von Vorteil, wenn wir einfach flexibel vor Ort produzieren können.
Für mich ist das immer eine große Frage. Ich habe ja auch ein paar Podcast-Gäste, die sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter haben, also sehr arbeitsintensive Produkte erzeugen. Und ihr kommt ja nicht raus aus der Situation. Ihr habt 1200 Mitarbeiter und ihr seid in Deutschland und hier gibt es ja ein starkes Arbeitsrecht auch und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ihr könnt ja nicht einfach sagen, ab jetzt nicht mehr. Und auch dieses, ich weiß noch, als wir damals quasi als Corona kam und dann so, ihr könnt in Kurzarbeit gehen, ihr könnt das machen, das machen, das machen. Wir haben natürlich ein Online-Unternehmen. Also für uns war das Corona eher, hat Entwicklung vorweggenommen. Es war gut für uns oder sehr gut. Aber am Anfang stehst du ja auch da und fängst an zu rechnen und beschäftigst dich damit. So, die Banken geben euch allen Kredit, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen und so. Ja, genau. Wir haben zum Schluss aber alles für uns abgewählt, sind nicht einen Tag hier in Kurzarbeit gegangen, ne, weil wir auch gesagt haben, wir haben Auszubildende, die müssen ausgebildet werden. Das ist viel Bürokratie und dem willst du dich ja eigentlich nicht hingeben. Das heißt, finde ich, du musst immer sehr, sehr, sehr stark auf Sicht fahren. Und jetzt ist es ja bei euch auch noch so, da sind jetzt 4 Generationen. Soweit ich weiß, war persönliche Haftung immer ein sehr, sehr großes Thema bei euch. Das heißt, euer Vater hat auf jeden Fall als eingetragener Kaufmann, glaube ich, komplett persönlich gehaftet. Und da geht es um Anlagevermögen, um das, was in 100 Jahren auch geschaffen wurde. Das steht ja bei so einer Corona-Krise durchaus auf der Kippe. Also es ist ja schon so, du kannst alles verlieren, du bist persönlich haftend. Es spielt keine Rolle, ob du 8 Ferraris hast oder 500 Wohnungen. Das ist alles weg dann.
Ja. Ich weiß, aber mein Vater hat damals auch Anfang Corona, hat er gleich gesagt, am Anfang, er nimmt eine Videobotschaft auf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagt, okay, die Zeiten, die jetzt kommen, sind die herausforderndsten, die er je hatte in seiner beruflichen Karriere. Aber er steht zu den Arbeitsplätzen und die Arbeitsplätze sind sicher. Ja, und das wussten wir, obwohl wir, sag ich mal, ja sehr viele Vertriebsmitarbeiter hatten, Produktion, wir wussten auch nicht, wie es weitergeht, aber wir haben einfach gesagt, wenn wir gucken, dass wir da zusammen durchkommen und dann haben wir auch gesagt, man muss einfach, wenn wir sagen, wir müssen jetzt was anderes produzieren, uns anders anpassen, die Mitarbeiter waren auch bereit zu sagen, okay, dann arbeite ich nicht in meinem normalen Job, sondern helfe halt in dem anderen Bereich aus und so haben wir es dann am Ende ja auch, sag ich mal, geschafft. Ja, und da muss man einfach flexibel zusammenstehen, ja, und das ist, glaube ich, wichtig, weil er sagt immer, unsere Aufgabe als Unternehmer und Inhaber ist es, sag ich mal, die Weichen zu stellen und die anderen, und wir müssen dann als Team das eben zusammen eben erfüllen, ja. Aber wir mussten dann eben weitsichtig gucken und einfach sagen, okay, wie schaffen wir es? Und wenn wir flexibel reagieren und vor Ort eben auch, das ist ja auch das Schöne, wenn man eng, sag ich mal, wir haben auch sehr flache Hierarchien, wir haben auch nur 40 Mitarbeiter in der Verwaltung.
Das finde ich absoluter Wahnsinn. Ich habe bei 1200 Mitarbeitern 40 in der Verwaltung und ich glaube, du hast mir eingangs erzählt, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, so 2 oder 2,5 Leute machen bei euch Personal. Das ist eine Quote, die ich noch nie gehört, dass 2 Personale auf 1200 Mitarbeiter kommen. Also krass. Das heißt ja wahrscheinlich auch, dass du alles, also du hast doch irgendwie alles gelernt, oder? Hand aufs Herz, du hast doch fast jeden Job in der Firma schon gemacht, oder?
Ja, also
oder?
Ich muss sagen, also was alle von uns nicht können in der Familie tatsächlich ist nähen. Also ich habe mein T-Shirt genäht, aber das war nicht so erfolgreich. Aber ja, wir verstehen die Prozesse und ich glaube, das ist auch wichtig. Und man muss auch, das haben uns unsere Eltern auch immer gelernt, man muss auch bereit sein, selbst die Tätigkeiten zu machen. Also egal, ob man steht hinter der Kasse, man hilft in der Logistik, man ist einfach vor Ort in der Produktion, hilft da auch mal mit. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also auch wenn wir jetzt neue Shops eröffnen, meine Mutter ist die ganze Woche da, sie war jetzt die ganze Woche in Leipzig damals und hat das alles mit voreingerichtet mit den Mitarbeitern, Handwerkern und so weiter. Ist einfach wichtig, dass man da ist und sagt, okay, ich mach's mit. Ja, und weil dann kann man halt auch über die Prozesse entscheiden, wenn man weiß, auf was es ankommt. Und dadurch, dass wir einfach auch diese flachen Hierarchien haben und jetzt auch nicht ausufernd groß sind, kann man die Prozesse eben, also viele Prozesse einfach auch überblicken oder weiß zumindest, wie es funktioniert. Und das ist halt sehr wichtig auch. Ja.
Werbung.
Bevor es gleich mit der Folge von Bonita Group weitergeht, habe ich noch einen kleinen Ausblick auf eine neue super spannende Folge des Mittelstars Podcast und diese wird bald erscheinen. Und sie ist fast schon das Gegenstück zu dieser Folge. Denn ich spreche mit Christoph Zöller von Instafo. Während Trigema bereits seit Jahrzehnten als Traditionsunternehmen besteht, hat die Recruiting-Plattform Instafo sich im Laufe der letzten 3 Jahre als Startup immer weiter am Markt etabliert. Weshalb ich mit Christoph spreche? Instafo machen aus unternehmerischer Brille 2 Dinge ganz besonders. Erstens, dass sie gegen den Markt zum 3. Jahr in Folge um knapp 40% gewachsen sind und Kunden wie RTL, die Otto-Gruppe, GLS oder auch Generali darüber einstellen. Und zweitens, dass sie für dein Unternehmen innerhalb von nur 25 Tagen passende Talente aus den Bereichen Tech, Sales, Marketing und Finance finden und das vor allem zu einem Bruchteil des Preises von normalen Recruitern. Wie sie das konkret schaffen, das erfährst du natürlich in der Folge mit Christoph, aber falls du jetzt schon neugierig geworden bist und vielleicht die eine oder andere Stelle zu besetzen hast, dann solltest du bei instafo.com/mittelstars vorbeischauen. Dort erwartet dich als treuer Mittelstars-Hörer nicht nur ein 500-Euro Nachlass auf deine erste Einstellung über die Plattform, sondern du kannst auch mit wenigen Klicks direkt prüfen, welche passenden Talente zu deinen Stellen auf Instafo warten. Die Links zu diesem wahnsinnigen Angebot findet ihr natürlich in unseren Shownotes und wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit eurer Neueinstellung über Instafo.
Werbung Ende.
Jetzt seid ihr in Charge, du und dein Bruder und jeden Tag ein bisschen mehr. Wie teilt ihr euch das Tagesgeschäft auf? Also wie habt ihr da eine Verteilung gefunden, die zu euch passt?
Also wir haben zum einen ja unsere Stärken und natürlich auch die Bereiche, die wir vorher schon gecovert haben und die haben wir einfach weiter ausgebaut. Also ich darf weiterhin die Bereiche eben Personal, E-Commerce, Marketing verantworten und mein Bruder ist dann eher für die Bereiche Produktion, Finanzen, B2B-Vertrieb und Energie zuständig und meine Mutter natürlich für unsere Shops, ja.
Ja, von deiner Mutter habe ich ja schon viele Stories gehört. Trigema war ja auch mal bei Etsy mit einem eigenen Partnerprogramm. Und ich kann mich erinnern, ihr habt immer ganz viel Content gemacht. Irgendwann habe ich meinen Mitarbeiter gefragt, sag mal, warum schaffen wir es nicht mit Trigema andere Sachen zu machen? Also keine Ahnung, CSS, Preisvergleiche, Cashback, was auch immer. Und dann der Mitarbeiter bei Trigema, der sagte mal, er teilt sich das Büro mit der Frau von dem Herrn Grupp, also mit Frau Grupp.
Das war eigentlich ich, ja.
Ah, okay, sehr gut.
Das war nicht meine Mutter,
okay.
Das war ich, ja.
Okay, dann war's. Du du das?
Ja.
Jetzt weiß ich, wer das war. Und da hat er gesagt, ich würde gern viel, viel mehr machen, aber ich darf nicht. Also schon, ist ja trotzdem Wahnsinn, ne? Dass ihr so nah dran seid auch an den Themen. Und ich glaube auch, das ist ja ein riesen Vorteil. Ihr seid jetzt zu viert da unterwegs. Ne? Ja. Also so dein Vater ist ja trotzdem, der ist einmal da und dann sieht ihn der Mitarbeiter irgendwie einmal alle zwei Wochen oder so. Jetzt auf einmal seid ihr zu viert. Das heißt, ihr habt doch die Ansprechbarkeit von euch ganz, oder deine Mutter war natürlich schon immer da. Ihr habt zumindest mal die Ansprechbarkeit verdoppelt von euch im Unternehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch Sichtbarkeit zu zeigen. Letztens eine Diskussion, da ging es um, in Berlin ist das ja sehr ausgeprägt, dass die Personalabteilung auch das Feel-Good-Management übernimmt und so die Unternehmensidentifikation. Und da hat der hier gesessen und hat gesagt, ey Markus, der Gründer bestimmt das Gesicht des Unternehmens und der Eigentümer. Und der muss vorgeben, wie das Unternehmen ist. Das kann ein Feel-Good-Manager gar nicht leisten. Und wenn ich das so mitbekomme, ihr seid alle sehr, sehr schwäbisch, sehr mittelständisch auch ausgebildet worden und habt das irgendwie im Fleisch und Blut, jeder auf seine eigene Art, was ja super ist, wie ich finde. Also ich finde total schlau, wenn eine weibliche emotionale Intelligenz auch dazukommt. Das ist ja das, was ich finde, was ja die meisten Leute gar nicht verstehen und gar nicht können. Aber das deckt jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut ab. Also ich glaube, ihr seid auch bereit, quasi wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen. Und das ist ja die Basis, das ist ja Wahnsinn auch. Also eigenes Produkt, 1200 Mitarbeiter, eigenes Anlagevermögen. Wie wurdest du darauf vorbereitet im Sinne von, was für eine Ausbildung hast du genossen, studiert? Also wie war denn dein Weg quasi auch, den du so, wo deine Eltern auch gesagt haben, lassen wir dich machen oder du musst das machen oder wie war denn das alles?
Also unsere Eltern haben uns das immer offen gestellt. Wir hätten alles studieren können, wobei mein Vater wahrscheinlich gesagt hätte, wenn ich mich jetzt für ein Musikstudium interessiert hätte, okay, es ist meine Tochter und ich, weil er hat keine musikalischen Gene so, ja. Aber wir haben uns natürlich dann für BWL klassisch entschieden im Bachelor, aber im Master haben wir dann das gemacht, wo wir dann nochmal so ein Interessengebiet hatten. Also mein Bruder hat Politikwissenschaften gemacht und ich habe Wirtschaftsgeschichte gemacht, weil mein Vater hat mir immer mitgegeben, ja, das Studium ist gut, um, sag ich mal, das zu strukturieren, die Gedankenweise und so weiter, aber am Ende lernst du es on the job. Ja, und das war ja auch so. Also gerade als ich reingekommen bin ins E-Commerce, Online-Marketing, da gab es das ja noch nicht mehr wirklich im Studium, den Bereich. Ja. Und da haben wir alle bei uns im Team, alle das on the job gelernt, ja, und uns weitergebildet. Und deshalb denke ich auch in der Firma, er hat auch gesagt, ja, man kann, klar, wir können auch noch woanders irgendwie jetzt einen Job also annehmen oder was anderes. Aber dadurch, dass wir als Firma einfach so speziell strukturiert sind und es so viele jetzt nicht mehr gibt, die das so machen, hat einfach gemeint, es ist wichtig, dass du im Unternehmen das lernst. Und wenn du jung reinkommst, sagen die Leute, die Mitarbeiter auch noch, okay, ja, sie zeigen dir das und sie nehmen dich so ein bisschen an die Hand oder zeigen dir auch die ganzen Prozesse. Wenn du aber mit, sag ich mal, sehr viel Arbeitserfahrung, Berufserfahrung reinkommst, dann denkt jeder schon, du musst es ja können. Ja, und das war natürlich auch, und er hat gesagt, du darfst dann auch noch Fehler machen am Anfang, ja, also Fehler darf man immer machen, aber am Anfang verzeiht man dir das natürlich auch noch mehr, wenn du neu drin bist und jünger, und ich glaube, das war eine gute Schule, ja.
Ja, das glaube ich auch, und ich meine, ihr seid jetzt ein Unternehmen, die letzten Zahlen müssen so 120, 130 Millionen Umsatz gewesen sein, also schon sehr mittelständisch, auch irgendwie trotzdem Hidden Champion in dem Bereich, oder nicht Hidden, ihr seid ja sehr präsent, Wie läuft denn so ein Übergabeprozess doch bei einem sehr präsenten Vater? Also ich habe auch ganz viele Familienunternehmer hier, wo ich wirklich weiß, dass die Übergabe auch, das hat ja was mit Loslassen zu tun, mit dem Lebenswerk jemand anderen anvertrauen. Ne? Oft sind Unternehmer, die das nicht geschafft haben, sehr unglücklich darüber, dass sie es nicht geschafft haben. Oft höre ich auch, die Kinder müssen das machen. Wenn ich auf mich selbst gucke, ich habe drei Kinder, ich sage immer, ihr müsst hier gar nichts übernehmen, Hauptsache ihr seid glücklich. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr unternehmerische Gene habt, aber ihr könnt auch einen Friseursalon eröffnen oder eine Tierpension, ja, wenn es euch irgendwie Spaß macht. Ich finde, dass ihr es mit Passion macht. War das für dich in der Empfindung, dieser Übergang, der auch noch immer stattfindet, schwer oder war der schon okay? Und das auch dem Unternehmen angemessen? Man übergibt ja nicht eine Zuckerdose, ja, man übergibt ja wirklich Verantwortung für 1200 Familien auch irgendwie.
Ja, also wie gesagt, unser Vater und unsere Eltern haben uns gut darauf vorbereitet, weil wir ja auch immer schon eng zusammengearbeitet haben, sie uns auch immer schon gezeigt haben, die positiven, aber auch die negativen Seiten. Also aber mein Vater hat immer gesagt, auch wenn es mal vielleicht Themen gab, die jetzt nicht so rosig liefen, das gehört dazu, und er hat uns auch immer ein Teil davon sein lassen. Also er hat es nicht versteckt. Ja. Und das weiß ich noch ganz genau, als ich Kind war, so Anfang der 2000er war ja so diese New Economy Krise, und die hat uns damals schon also auch zu schaffen gemacht, weil die vielen Arbeit, also wir leben ja auch durch den Konsum, vor allem in Deutschland, wir haben ja 95%, die wir in Deutschland vertreiben. Und wenn man da natürlich merkt, okay, der Konsum fällt ab und weil es ja sehr viele Arbeitslose gab und dann hat man natürlich nicht gesagt, okay, ich kaufe jetzt nochmal ein weiteres T-Shirt. Ja. Das war natürlich nicht so eine einfache Zeit, aber das haben wir auch mitbekommen damals als Kinder. Aber unser Vater hat immer gesagt, es ist ja auch ein Hobby. Also er hat sozusagen das Glück, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, dass er sagt, er steht fürs Unternehmen und ich finde es auch schön, wir können auch, ja, ich finde es jetzt auch keine Belastung, ja, sondern man lebt es einfach und wir haben so viele Möglichkeiten, das Unternehmen voranzutreiben. Und das hat er uns auch immer gezeigt, wie vielfältig es auch sein kann, dass wir uns in diversen Bereichen ausleben dürfen. Als ich reingekommen bin, haben wir den Social Media Bereich noch weiter ausgebaut. Ja. Mhm. Mittlerweile machen wir auch viel, sag ich mal, für die Mitarbeiter natürlich auch noch, dadurch, dass wir so viele Nationen haben, Deutschkurse, Wohnungen. Man muss sich mit diesen ganzen Prozessen auseinandersetzen, sei es schon hier Einwanderung und Arbeitserlaubnisse und sonstiges, ja, bis man sich da durchgeboxt hat und das weiß, wie es funktioniert. Also es ist sehr, sehr vielseitig und das hat er uns, ja, da hat uns auch gezeigt, dass es einfach auch schön sein kann, das zu machen und hat einfach uns ja gut darauf vorbereitet und ist natürlich jeden Tag noch präsent auch im Unternehmen, hat noch gewisse Bereiche, die er mitbetreut, wie die Produktionsplanung und es ist ja auch schön zu wissen, okay, man hat noch jemanden, auf den man mit Erfahrung zugehen kann und ja, aber er hält sich sehr stark zurück.
Aber wow, super. Also bekommt ihr besser hin als viele anderen, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, so Prozesse aufzusetzen, ne? Jetzt Prozesse, wie Leute die Arbeitserlaubnis bei euch bekommen, wo sie dann wohnen. Das ist ja immer ein Investment in die Zukunft. Also man könnte es auch nicht machen und könnte weiter abschöpfen. Nur wir haben auch jetzt, wir sind in Corona unglaublich gewachsen, ne? durch diesen Corona-E-Commerce-Schub. Und dann hast du so 1, 2, 3 Jahre immer der Reorganisation. Ja, wir sind irgendwie 70 Leute und wir haben jetzt die letzten 2 Jahre das Setup dafür aufgestellt, über 100 Leute werden zu können. Das sind immer Investitionen in die Zukunft, die wehtun, finde ich. Ne? Also Prozesse zu lernen, Prozesse auch, wir müssen immer Prozesse digitalisieren, das gehört einfach dazu, auch gegen den Arbeitskräftemangel. Und das finde ich ja super, weil du immer direkt anfängst, in Dekaden zu denken. Also ne, wenn mich jemand fragt, wie lange willst du das noch machen, sage ich, so lange, bis ich nicht mehr da bin. So. Und das lässt sich auch ganz anders entscheiden. Ich finde, der Unternehmertum ist Freiheit. Ne? Und ich glaube auch, du triffst mit wenig Druck, solltest du besonders gute Entscheidungen treffen. Mit viel Druck, wie damals in Corona, können die Entscheidungen eben auch sehr fehlerbehaftet sein. Aber selbst das immer auf sich zu fahren und den Elefanten auch erst zu zerteilen, wenn er im Raum ist, finde ich, ist eine unglaublich gute Einstellung. In diesen ganzen Prozess auch in so ein Unternehmen reinzuwachsen, bist du irgendwie organisiert in so EO, YPO, hast du Coaches, also wer hilft denn dir auch im Alltag, einen schlechten Tag zu verdauen, Sport, also was sind so deine Geheimnisse für den Alltag auch?
Ja, also ich kann, glaube ich, zum Glück ganz gut abschalten. Ich bin dann auch am Wochenende gern mal verreist, sag ich mal so außerhalb meiner Firmenbubble, ja, aber ich kann ganz gut, ich koche, backe gerne in der Freizeit. Ja, das finde ich immer sehr entspannt. Ich kann auch noch 11 Uhr abends Plätzchen backen. Ja, das ist auch okay. Dann natürlich Sport finde ich immer wichtig, dass man da auch gewisse feste Zeiten in der Woche hat, wo man das auch macht. Und dann der Austausch natürlich mit anderen. Also ich habe das Glück, dass ich über natürlich gerade im Familienunternehmerbereich viel Austausch habe. Jetzt nicht im Textilbereich, aber an sich, wir haben ja alle ähnliche Themen, die uns beschäftigen. Und ich glaube, da ist unsere Generation auch nochmal offener, drüber zu sprechen und sich auszutauschen, gegenseitig Tipps zu geben. Ja. Da habe ich vor 3 Jahren haben wir gemeinsam mit anderen Familienunternehmern und Unternehmern ein Buch geschrieben, Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet. War auch nochmal so ein bisschen zu zeigen, hat eine Freundin von mir herausgebracht, Friederike Driftmann, zu zeigen, dass wir auch in der nächsten Generation sagen, ja, wir wollen die Firmen voranbringen und wir wollen einsteigen und wir wollen das, sage ich mal, das, was unsere Vorfahren geschaffen haben, auch in die Zukunft bringen, weil es ist ja auch immer so ein Thema, es wird ja immer gesagt, ja, willst du das überhaupt machen? Jetzt seid ihr da ländlich gelegen, ja, aber ich glaube, das ist einfach, das macht uns ja in Deutschland auch aus, ja, diese Fläche, diese Vielseitigkeit an Unternehmen auch und das ist ja auch das Rückgrat und ich glaube, das gilt es ja auch zu bewahren und da ist es schön, wenn wir so ein Netzwerk haben, in dem man sich auch austauscht.
Das ist auch in dem Fall die Familienunternehmer?
Also, nein, es sind, ist losgelöst von Familienunternehmern.
Losgelöst davon, das heißt, ansonsten bist du in Netzwerken...
Aber klar, noch bei den Familienunternehmern Mitglied.
Also, okay, also das schon auf jeden Fall.
Also gibt es schon so ein paar Netzwerke, ja.
Und so Coachings? Hast du sowas mal gemacht?
Habe ich bisher nicht, nein.
Okay, na finde ich.
Also ich muss auch sagen, die Firmenübergabe haben wir, außer dass wir natürlich Steuerberater und Rechtsanwalt hatten, haben wir selbst in-house, also intern in der Familie geklärt.
Ja, also so mache ich das auch ganz viel. Ne? Ich hatte einmal einen Coach, da ging es so um Micromimics, ne? Wo du so im Gesicht quasi anhand von Körperhaltung so sehen kannst, wie Menschen so, was sie denken, wie sie reagieren und Co. Das heißt, an meine Pokergruppe, das ist genau der Grund, warum ich immer gewinne. Ja. Aber ich bin da auch sehr, ich habe einen guten Freundes- und Bekanntenkreis und selbst dieser Podcast hier ist für mich quasi auch irgendwie so eine Art Coaching, weil ich kann ja immer mit Gleichgesinnten irgendwie sprechen und da nehme ich ganz, ganz viel von mit. Was glaubst du, sind die Eigenschaften, die bei euch besonders stark ausgeprägt sind oder auch typische unternehmerische Eigenschaften, die du glaubst, bei euch in der Familie stark wiederzufinden? Hast du da so eins, zwei, drei, wo du sagst, ja, das ist schon, das merke ich, das ist wichtig auch für den Alltag?
Also ich glaube, was ich vor allem von meinem Vater auch mitgenommen habe, ist natürlich das, die Struktur und großer Ordnungssinn. Ich würde jetzt bin es nicht so ordentlich wie er, ja, aber für ihn bin ich unordentlich, was für andere, glaube ich, nicht der Fall wäre, wenn sie es sehen. Aber ja, er ist sehr, sehr strukturiert, ja. Und was ich auch immer toll finde, ist, dass es natürlich auch eine andere Generation ist, wenn die natürlich mit Zahlen denken, ja. Also mein Vater braucht keinen Taschenrechner, so ungefähr, ja. Das kann ich leider nicht von mir behaupten. Aber ich glaube, das ist so zu sagen einfach, und man sieht ein Problem und es ist nicht unbedingt ein Problem, sondern eine Herausforderung, der man sich stellen muss, ja, und ja, dann guckt man einfach, wie kriegen wir das hin, weil ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was unsere Familie uns mitgegeben hat. Wenn mein Vater damals schon den Kopf in den Sand gesteckt hätte, wird es uns heute nicht mehr geben, ja, sondern er hat immer geguckt, wie kommen wir voran, wo gibt es eine Möglichkeit für uns, dass wir das mal weitermachen, ja, und ich glaube, so müssen wir auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage denken, denn wenn wir jetzt alle sagen, Deutschland, sag ich mal, funktioniert nicht mehr und ich will raus, dann denke ich mir so, dieses Land hat uns auch so viel gegeben, ja, und es sind immer wieder Phasen, Ups und Downs, durch die müssen wir kommen, aber ich glaube, wenn wir das mit ein bisschen mehr, sag ich mal, positiv angehen und sagen, wie können wir es schaffen, wie können wir sagen, Leistung lohnt sich wieder, ja, wie kommen wir einfach da zusammen, gemeinsam raus aus dieser Situation, dann glaube ich, ja, kann es auch wieder gut gehen und ich denke, wir haben so viele Situationen hinter uns, ja, wenn man auch sieht, unsere Firma wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut, ja, ich meine, wenn man sieht, was diese Generationen geleistet haben, ich glaube, da müssen wir einfach nur sagen, okay, wir reißen uns zusammen und ziehen das durch, ja.
Ja, ich glaube auch, da ist man aktuell wieder bei diesem Weitermachen und das, wenn ich auch so an mich denke, es gibt überhaupt keine Zeit danach, Dinge dafür, denke ich, in Frage zu stellen. Also jeden Tag kommen neue Themen und das ist völlig außer Frage, ob weitermachen oder nicht. Und deswegen sind wir auch bei dem ganzen Thema 100% Remote Work, 4-Tage-Woche und so, ne? Das bin ich nicht, das lebe ich nicht, vielleicht sogar zum Leidwesen meiner Mitarbeiter, das kann sein, ja. Aber ich meine, Gaswasserinstallateur, Elektriker, die können auch nicht einfach zu Hause bleiben und das nicht machen. Und wir sind gerade, glaube ich, aktuell in einer sehr, sehr spannenden, herausfordernden Phase in Deutschland. Ich bin sehr dafür, dass Wohlstand genossen werden kann und erarbeiteter Wohlstand auch überhaupt kein Problem. Aber ich glaube aktuell, und das sehe ich auch bei uns und ich sehe auch aktuell wieder Krisen in den Zahlen, ne, haben wir nicht die Zeit, uns auf Wohlstand zu fokussieren und zurückzunehmen, sondern ich glaube, aktuell müssen wir Gas geben. Wie seht ihr das?
Also wenn wir dieses Niveau an Wohlstand, was wir in Deutschland haben, halten wollen, müssen wir natürlich auch was dafür tun. Wir haben ja, sag ich mal, demografischen Wandel. Man kann auch nicht sagen, wenn ja, 4-Tage-Woche geht natürlich bei uns jetzt als Produktionsunternehmen sowieso nicht. Aber man muss ja auch sagen, Pflege, Verkäufer, Kellner, Lehrer, ja. Also ich meine, in 4 Tagen kann man wahrscheinlich auch nicht so viel lernen wie in 5. Ja. Ja? Und ich glaube, ja, wir müssen einfach sagen, und es ist ja auch was Schönes, sag ich mal, das gemeinsam zu machen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann diesen Wandel finden, dass man auch sagt, okay, man sucht diese Gemeinsamkeit wieder. Ich habe das auch während Corona gemerkt, da war es ja so, hatte ja kaum Möglichkeiten irgendwie, sag ich mal, außerhalb der eigenen Wohnung was zu machen. Und da hat man auch gemerkt, die Mitarbeiter fanden es schön, dass man gemeinsam, sage ich mal, vor Ort war, weil das war der einzige soziale Austausch, den man noch außerhalb der Familie hatte. Ja, und ich glaube, solche Punkte braucht es einfach auch fürs soziale Zusammenleben und da ist einfach auch Homeoffice vielleicht nicht immer so, ja, könnte da auch eher counterproductive sein, aber es ist auch so, bei uns ist Homeoffice ja sowieso kein Thema, weil wir 95% der Arbeitsplätze ja vor Ort haben. Ja.
Ich finde auch, also 4-Tage-Woche ist ein Luxus. Ich sage nichts gegen die 4-Tage-Woche, ne? Und wenn du 55 Jahre alt bist und vielleicht die Knie auch wehtun oder irgendwas anderes und das ist dein Luxus und du sagst, ich möchte mehr Zeit und ich bin dafür bereit, auf Gehalt zu verzichten, das ist ja deine persönliche Entscheidung. Überhaupt kein Problem. Nur wenn wir in der aktuellen Zeit mit den ganzen Themen, die du gerade sagst, wenn schon 20- oder 25-Jährige damit anfangen, in einer Zeit, wo wir Leistung mehr in der Nähe brauchen, ich glaube, dann wird es einfach ein bisschen schwierig für alle.
Wir können uns ja auch langfristig einfach die Rente nicht leisten.
Genau.
So, ja? Weil wir leben alle länger.
Ja.
ja. aber und wollen dann länger beziehen, ja. Aber das geht ja nicht. Und es ist ja auch so, klar, es geht nicht in jedem Beruf, aber in vielen Berufen ist es ja auch so. Und es ist ja auch, man merkt ja auch, es ist ja auch schön, wenn man weiterhin eingebunden ist in den Prozess. Also in Japan wird das ja auch gelebt, ja. Also.
Ja, ja, ich habe letztens eine sehr gute Reportage gesehen. Genau, und das ist einer der Gründe, warum Menschen so alt werden, ja. wenn sie im Prozesse eingebunden ja. bleiben. Also auch, ne, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich bin mit 63 fertig auf den Röhren. Ich kann nicht mehr arbeiten, aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Leute, die quasi deutlich älter sind und einen riesengroßen Beitrag leisten und die du gar nicht missen möchtest als ja. Mitarbeiter. Also bin ich gänzlich bei dir. Wir nähern uns langsam dem Ende. Eine wichtige Frage habe ich noch. Hast du irgendeinen Lifehack für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo du sagst, das ist etwas, was ich anwende, vielleicht auch schon ein bisschen länger, oder ich vor kurzem kennengelernt habe, das macht mich effizienter oder schneller im Alltag? Oder das sind so Grundregeln, an die ich mich halte, um quasi dieses Pensum auch zu schaffen, was du ja hast?
Also was ich auch merke ist, ja, wenn ich eben auch im Büro sitze, dadurch, dass ich ja kein eigenes Büro habe, ja, ist mir natürlich auch so, da ist ganz gut, wenn ich mal zwischendurch so Zeiten blockiere, wo ich Sachen durcharbeiten kann. Aber es ist natürlich für uns auch von enormer Effizienz, wenn man halt einfach schnelle Dinge lösen kann, schnell was hört und schnell auch eine Antwort dazu geben kann. Dadurch, dass wir alle im Großraumbüro sitzen und keiner von uns ein eigenes Büro hat, ist man natürlich klar, können die Mitarbeiter und Mitarbeiter immer auch auf einen zukommen, wenn man da ist. Und dadurch können sich natürlich auch Themen oder Herausforderungen, Probleme natürlich schnell lösen. Ja? Denn was uns unser Vater immer mitgegeben hat, ist, dass man Probleme schnell lösen sollte, beziehungsweise Entscheidungen auch schnell treffen sollte. Man kann sie dann nochmal korrigieren, ja. aber das führt bei uns eben durch die kurzen Wege, glaube ich, können wir da sehr viel abarbeiten und sind dadurch natürlich auch personalmäßig natürlich enger strukturiert.
Finde ich super. Also glaube ich, ist besonders in eurer Konstellation, das ist wirklich unglaublich viel wert. Vier Leute, die sich koordinieren müssen und die man sonst einzeln nicht zu greifen bekommt. Und dann ist es ja wirklich auch in der Übergabephase, sind es einfach schnelle Entscheidungen und auch das Thema Entscheidungen schnell zu treffen, auch gerne mal falsch. Aber man muss Entscheidungen treffen, ja. höre ich auch unglaublich oft. Bonita, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich meine gemerkt zu haben, dass die Grobeigenschaften, die man auch bei den Eltern erkennt, auch auf welche Kinder übergegangen sind. Also ich fand das super strukturiert, aber ich sehe schon, wenn ich den Papa sehe, auch mit dem Anzug und so sitzt ja immer alles perfekt. Also super strukturiert, super offen auch, sehr zum Anfassen, ja, finde ich Weltklasse. Also tausend Dank auch für die Offenheit, über all das hier zu erzählen und dass du Gast bei uns warst.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr über das Gespräch gefreut.
Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, ihr seht mich ja immer noch grinsen, ja, das war mir ein großer persönlicher Wunsch, Trigema auch mal in dem Podcast-Studio zu haben. Den hatte ich formuliert vor über einem Jahr und meinen Mitarbeitern das auch gepitcht und freue mich deswegen umso mehr, dass es jetzt schon soweit war. Wenn es euch genauso gut gefallen hat, liken, abonnieren, teilen, ihr wisst Bescheid. Ansonsten Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag und euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.